zum Beispiel der Professor hat jetzt nicht in Luxus gelebt.
Ja.
Ja. Und das könnte den Anschein wecken, als ob er ein Asket war. Oder jede Tat, die irgendwie mit Spaß zu tun hat, ist dann etwas Weltliches.
Wenn du deine Zeit aufopferst, um dich mit einem Bruder zu treffen, der vielleicht gerade Probleme hat oder der sich einfach so mal treffen möchte und über den Islam reden möchte oder auch über andere Themen, du hast dafür belohnt, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dass der Prophet sagte, die gerechten Händler, ja, sind mit den Propheten im Paradies. Wenn man dann diesen Hadith nimmt und unser ursprüngliches Verständnis von Ibadah, was lediglich auf Gebet reduziert war, dazwischen sind einfach Welten.
Assalamu alaikum, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankenbazar. Ich bin Besnik.
Und hier ist Radib.
Heute wollen wir über den Islamic Way of Life sprechen und darüber, wie sich der Islam in der heutigen Zeit praktizieren lässt. Assalamu alaikum, Radib.
Alaikum assalam, oder?
Wie geht's, wie steht's?
Alhamdulillah, wie geht's dir?
Alhamdulillah, aber ehrlich gesagt betrübt mich der Anblick unserer Pflanze. Ich glaube, mir geht das nicht so gut.
Ich glaube, du hast deinen Test nicht bestanden, Achi.
Ja.
Das war ja ursprünglich deine Aufgabe gewesen, sie am Leben zu halten, aber ich glaube, dafür kannst du auch nichts, aber...
Es war warm und sie waren in einer dunklen Ecke. Und ich habe auch bestanden, dass du eine echte Pflanze bist und keine Kunstpflanze, aus ökologischen Gründen.
Das stimmt.
Aber ich glaube, wir müssen sie ersetzen.
Ich glaube, das wäre barmherziger, wenn wir einfach eine künstliche Pflanze nehmen, oder? Oder eine andere Pflanze, die mehr Licht abbekommt.
Oder die einfach robuster ist. Irgend so ein Kaktus, den man nicht gießen muss.
Aber die sind richtig langweilig irgendwie. Finde ich.
Ja, ich finde die ehrlich gesagt spannend.
Kennst du diese Pflanzen, wenn man sie berührt, schließen sie sich? Hast du schon mal so ein Video gesehen?
Ich kenne nur Pflanzen.
Schließen ihre Blätter und so.
Ja, okay.
So eine Pflanze wäre echt schön.
Ja, ich würde mich freuen, Bruder, uns als Gedankenmasse bereicherst mit so einer sich selbst schließenden Pflanze. Heute wollen wir über das islamische Leben sprechen und wie sich das am besten umsetzen lässt. Mhm. Weil dieses Thema finde ich insofern spannend, weil es eine gewisse oder unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wie sich der Islam praktizieren lässt. Und das, was ich mitbekommen habe in den letzten Jahren eigentlich, ist auch eine... vielleicht so etwas wie eine falsche Sicht. Also etwas, was ich auch als nicht unbedingt korrekt bewerten würde, dass man nämlich Gottesdienste oder islamische Handlungen von augenscheinlich nicht islamischen Handlungen trennt. Mhm. Und zwar zum Beispiel, wenn du arbeiten gehst, dann fühlst du dich schlecht, weil du vielleicht dann hingegen nicht beten kannst. Das waren so meine Eindrücke.
Das stimmt.
Kurz gefasst, wie hast du das immer beobachten können?
Ja, also vielleicht auch persönlich erlebt und was man tatsächlich noch immer beobachtet, leider, ist ja, dass man Ibadah, ja, sozusagen was man so als gottesdienstliche Handlungen übersetzt, oft beschränkt auf bestimmte konkrete Taten. Und wenn ich früher ja sozusagen Ibadah machen wollte, habe ich zum Beispiel gebetet, ja, oder gefastet, oder wenn der Ramadan kam, oder gespendet. Also für mich war Ibadah, also diese gottesdienstliche Taten haben sich einfach nur auf diese Kategorie beschränkt. Und alles andere wirkte für mich so, als ob es etwas Weltliches ist und nichts mit Spiritualität zu tun hat und nichts mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Also ich habe für mich künstlich immer diese Trennung gehabt. Und teilweise ist ja auch das, was man beobachtet, ne? Wenn jemand beispielsweise mehr Zeit in die Arbeit investiert, zum Beispiel, ohne jetzt seine Pflichten zu vernachlässigen, wirkt das einem selbst so, als ob man so sich der Dunya ergeben hat, der Welt ergeben hat, und als ob man Akhira, so das Jenseits vergessen hat. Und dieser Gedanke, ich glaube, also der sitzt immer noch und ich glaube, der schwebt auch bei uns immer noch so in der Luft
rum. Man fühlt sich nicht so rein irgendwie. Also man hat das so... Man hat dieses Denken vielleicht noch, dass man, wenn man sich jetzt so mit Ibadah beschäftigt oder mit das, was man als Ibadah versteht, wie zum Beispiel Gebet und das Fasten und Co., dass man seine Seele reinigt. Mhm. Aber wenn man dann arbeiten geht, dass man die dann wieder beschmutzt. Oder wenn man nicht Ibadah-Handlungen begeht, dass man dann die Seele wieder so ein bisschen beschmutzt und dass man dann immer wieder diesen Ausgleich suchen muss, indem man immer seinen Schwerpunkt auf das eine legt, dann auf das andere. Mhm. Und ich glaube, das führt zu einer Missharmonie bei sich selbst.
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, eines der Hauptgründe, warum es zu einer Disharmonie führt, ja, ist, weil erstens dieses dieses Bild über Ibadah, was wir oft sozusagen als Verständnis haben, entspricht ja nicht dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Und weil es auch dem nicht entspricht, widerspricht es auch unserer menschlichen Natur.
Mhm.
Dann ist doch klar, dass so eine Disharmonie zustande kommt. Ich denke, dass es wichtig ist, das Thema Ibadah in einem Kontext zu setzen, um vielleicht auf die Faktoren einzugehen, die dazu geführt haben, möglicherweise, dass so ein Missverständnis überhaupt entstanden ist.
Mhm.
Weil ich denke, dass dieses Missverständnis nicht nur ein Phänomen der Ummah des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, und nicht nur ein Phänomen, was man im 21. Jahrhundert so wahrnimmt oder auch vielleicht die letzteren Epochen auch, sondern die Gemeinschaften der früheren Propheten, sie sind auch teilweise diesem Misskonzept verfallen.
Mhm.
Und ich denke, dass eines der Hauptgründe, vor allem der Aspekt, diese philosophische Ansicht des Dualismus,
mhm,
was mehr oder weniger meint, dass alles, was ist, also alles, was existiert, aus Entitäten, aus Existenzen besteht, die sich ausschließen, also die sich widersprechen. Es gibt immer Gegensätze. Du hast sozusagen die Seele und das ist das Materielle. Und sie schließen sich aus und sie stehen sozusagen in einem Widerspruch. Und ich denke, dass diese Ansicht, ja, dass eben das Spirituelle, in dem Fall die Metaphysik, Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, das Jenseits, ja, und die religiösen Taten, die sind dann oft beschränkt in gewissen Ritualen, ja, oder auf gewisse Rituale. Zum Beispiel, ich meine, wenn damals die, also auch bei anderen Religionen, ne,
mhm,
dass man den Arm eine längere Zeit oben hält, damit man Schmerzen empfindet, weil man dadurch dann sozusagen ein höheres Ziel nachkommt. Also das wäre dann ein spiritueller Akt, oder dass man sozusagen als Asket lebt, ne, sich zurückzieht.
Wäre sogar noch weiter, weil damals war auch Mittelalter die Selbstgeißelung verbreitet. Mhm. Also sprich, dass man sich selbst Schaden zufügt,
zum Beispiel,
um sich zu reinigen,
ja,
von der Dunja. So mäßig.
Genau, weil das Materielle einfach verpönt ist.
Ja.
Also die Begierden nachzugehen, besser gesagt, diese materiellen Bedürfnisse nachzugehen, war leider verpönt, ist nach wie vor in gewissen Gesellschaften und sozusagen unter gewissen Ansichten verpönt. Und deshalb entzieht man sich dem. Ja, also man entzieht sich dem Weltlichen, um das Spirituelle zu erlangen. Weil das wie eine Waage ist. Ja, so ist der Fokus auf das Spirituelle gelenkt, leidet automatisch das andere darunter. Oder genauso auch andersherum. Und diese Ansicht, die hat leider auch die Umma befallen, ja, dass man genau diese Perspektive teilweise dann auch hat und aus dieser Perspektive dann Ibadah, den Begriff, dann auch interpretiert, ja. Und eine interessante Sache ist, wie Umar radiallahu anhu in der Vergangenheit mit solchen Thematiken umgegangen ist. Er hatte sozusagen ein besonderes Augenmerk darauf gehabt, dass man, wenn man den Islam an neue Völker heranträgt, dass man dabei auch vorsichtig ist, weil er wusste, jedes Volk hat nochmal ihre eigene Philosophie, ihre eigene Sicht über das Leben. Und es könnte ja sein, dass sich gewisse Sachen ähnlich sind. Ja, zum Beispiel der Prophet Islam, er hat jetzt nicht in Luxus gelebt.
Ja.
Ja. Und das könnte den Anschein wecken, als ob er ein Asket war.
Mhm.
Aber war er ja nicht. Er hatte doch Frauen gehabt, er hatte Kinder gehabt. Ja. Und er mochte bestimmte Sachen zu essen, bestimmte Sachen mochte er eben nicht zu essen. Das heißt, er hat eigentlich von Dingen Gebrauch gemacht. Aber wenn man jetzt mit Menschen von anderen Kulturen und philosophischen Ansichten in Kontakt kommt und sieht sogar dann den Islam annehmen, kann es sein, dass bestimmte Gedanken, die sie damals praktiziert haben, einfach einen islamischen Mantel bekommen und das Konzept von Ibadah richtig verschwommen wird. Und ich denke, ein weiterer Faktor, der uns dazu gebracht hat, mehr oder weniger so diese selektive Betrachtung zu haben, diese dichotomische Haltung zu haben, so als ob es zwei Gegensätze gibt, ist auch der Aspekt des Säkularismus, ja, weil der Fokus im Säkularismus ist das Weltliche und die Frage nach religiösen Fragen spielt gar keine Rolle, ist eine private Frage, also wurde in die Privatsphäre sozusagen verdrängt und dementsprechend werden dann solche Thematiken auch nicht unbedingt behandelt. Also es begünstigt eigentlich nur, dass man eine konkrete säkulare Haltung dann auch hat.
Es sei denn, dass du einen gewissen Beruf ausübst, also erst wenn du wirklich Geistlicher bist,
Beispiel,
dann kannst du dich damit beschäftigen. Aber alle anderen Nicht-Geistlichen beschäftigen sich nicht damit. Es ist ja nicht ihr Job.
Mhm.
Und das drückt es eben noch in diesen Sachverhalt aus.
Definitiv. Und das Interessante ist ja, die Inhalte, die man dann lernt, ne?
Ja.
Also aus welchem Fundament heraus lernt man sie dann auch? Das heißt,
welche Inhalte meinst du?
Zum Beispiel jetzt, wenn du die Frage klären möchtest, was ist spirituell und was ist materiell?
Hm.
Und welche Beziehung haben sie jetzt zueinander? Und da ist ja wichtig, dass man auf Quellen sozusagen zurückgreift, die dir auch eine Antwort geben, die deiner Meinung nach objektiv auch richtig sind. Das heißt, wenn wir uns dann damit beschäftigen, was jetzt nun das Konzept von Ibadah ist, müssen wir natürlich als Muslime uns auf die Quellen berufen, die Allah subhanahu wa ta'ala auch als Hauptquellen definiert hat. Und das ist der Koran und die Sunna, ja, des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und die Konsequenz eigentlich von diesen Einflussfaktoren, die wir umgeben sind, ist dann konkret dann auch, dass dieser Spagat, den man dann manchmal dann wagen möchte, zwischen, ja, wenn man trennt zwischen dem Spirituellen und dem Weltlichen, dass man so ein Unbehagen hat, wenn man den Spagat wagt. Also man fühlt sich nicht erfüllt, weil man sich denkt, dass man einen Fehler gemacht hat. Also wenn ich dann in der Moschee bin und bete, aber gleichzeitig 8 Stunden für die Arbeit investiere, denke ich mir dann, also ich habe dann so Schuldgefühle, weil ich mir dann denke, dass ich einen Fehler begangen habe, weil ich ja diesem Einfluss da unterlegen.
Du denkst förmlich, du hast gesündigt. Also ja. du denkst, Gott, du hast Fehler gemacht, du bist ein schlechter Mensch und liebst dann sozusagen das Praktizieren in der Gesamtheit auf, weil du eben dieses Fehlverständnis hast von Ibadah.
Definitiv. Also es gibt so eine Trennung zwischen spirituellen Taten, wie das Gebet, wie das Fasten, wie das Spenden, wie Hajj und Umrah, ne? Oder Armen zu helfen und materielle Taten, wie zum Beispiel heiraten, wie zum Beispiel Kinder bekommen, wie zum Beispiel Uni, Karriere oder verreisen. Oder jede Tat, die irgendwie mit Spaß zu tun hat, ist dann etwas Weltliches. Und diese Trennung, also ob man will oder nicht, teilweise haben wir immer noch diese Vorstellung leider. Wir sind immer noch davon beeinflusst.
Definitiv.
Dass wir uns dann denken, es gibt diese künstliche Trennung. Und wenn das eine überwiegt, das Materielle, schadet, leidet automatisch das andere. Und jetzt geht es eigentlich darum zu verstehen, wie schafft eigentlich der Islam diese Harmonie? Weil Ibadah ist nichts anderes als eine wundervolle, ja, eine einzigartige Verschmelzung und eine überwältigende Harmonie von diesen zwei Kategorien eigentlich, die dich trotzdem beide erfüllen, weil auch deine Natur als Mensch so geschaffen ist. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen eine Fitra, eine natürliche Veranlagung gegeben. Er hat Bedürfnisse wie materielle und er hat Bedürfnisse wie spirituelle Bedürfnisse. Und das Konzept von Ibadah schafft die Brücke zwischen diesen beiden.
Und jetzt bin ich gespannt, was die Quelltexte dazu sagen.
Ach, ja, das stimmt.
Na, schieß los. Was sagen sie?
Also die Quelltexte.
Was ist Ibadah?
Ja. Es ist sehr interessant, dass eines Tages, es wird überliefert in einem Hadith, dass der Prophet Sassam eine Unterhaltung mit einem Juden hatte.
Mhm.
Und der Jude sagte dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr betet am Tag, ja, zum Beispiel hat so eine Zahl erwähnt, ne? Wenn man die gesamten 5-tägigen Gebete zusammenrechnet, höchstens 1 Stunde. Und wir aber als Juden beten 4 Stunden. Das heißt, wir machen mehr Ibadah, also gottesdienstliche Handlungen, als ihr. Und dann sagte der Prophet, und das ist sehr interessant, er sagte, nein, wir machen 24 Stunden lang Ibadah. Also wie sollen wir das jetzt verstehen? Weil 24 Stunden lang sind wir ja gar nicht in der Moschee.
Mhm.
Sind wir ja nicht am Beten. Sind wir nicht am Fasten, ja, weil wir irgendwann unser Fasten brechen müssen. Also in diesen 24 Stunden tätigen wir eigentlich die Taten, die zu einem, so das menschliche Dasein notwendig sind. Also wie sollen wir jetzt diesen Hadith zum Beispiel verstehen?
Und nicht nur diesen... Und nicht nur diese Überlieferung, sondern auch überhaupt die Aya, in der es heißt, dass die Dschinn und die Menschen erschaffen worden sind, damit wir eben nur Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Also unsere Dienerschaft ist jetzt die Frage, also wie schaffen wir das, unsere 24 Stunden daran zu investieren, dass wir ihn und ihn alleine dienen.
Definitiv. Also der Begriff Ibadah, ja, wenn man sich so den arabischen Begriff an sich anschaut, es gibt ein ähnliches Wort, was aus demselben Kombination der Buchstaben entstanden ist, und zwar Abd. Ne?
Hm.
Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ja den Menschen als Abd, also als Diener, unter anderem als Sklave. Mit anderen Worten, als ein Geschöpf, der Allah subhanahu wa ta'ala als Autorität und Souveränität akzeptiert Also dieses Geschöpf wirft sich komplett Allah subhanahu wa ta'ala unter. Also die Rolle und Funktion des Geschöpfs ist dann, so zu leben, wie Allah subhanahu wa ta'ala das möchte. Das heißt, wenn der Diener, ja, wenn der Abd seine gesamten Taten, ja, an zwei Kriterien orientiert, schafft er es, dass all sein gesamtes Leben, wenn er einatmet und ausatmet, wenn er trinkt und schlafen geht, wenn er sich kleidet, ja, wenn er Zeit mit seiner Frau verbringt, wenn er Zeit mit seinen Kindern verbringt, wenn er studieren geht, wenn er arbeiten geht, wenn er verreist, um die Pyramiden zu sehen, egal was er tut, er schafft es, dass er die ganze in einem Zustand von Ibadah ist. Und zwar ist das Kriterium, das erste, dass seine gesamten Taten sich an Halal und Haram orientieren. Das ist einfach gesagt, aber ist nicht so einfach eigentlich, das umzusetzen.
Ja.
Weil was heißt denn das? Das heißt ja mit anderen Worten, dass der Handlungsmaßstab für den Diener das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Und ja, der Prophet Muhammad SAW sagt, jede Tat, die nicht aus unserem Rechtsspruch ergangen ist, es abzulehnen. Ja, in einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr seid nicht gläubig, bis ihr nicht Allah und seinen Gesandten als Richter erhoben habt über all das, was unter euch strittig ist. Und sodann dem Rechtsspruch Allah subhanahu wa ta'ala euch vollends ergibt. Das heißt, wenn der Handlungsmaßstab Halal und Haram ist, schafft der Diener es, die ganze Zeit in einem Status der Ibadah, der Gottesdienste zu sein. Und das heißt dann nicht, dass er die ganze Zeit nur betet, sondern das Gebet ist ein Teil der Ibadah.
Ja.
Aber das Buch, was er liest, kann auch Teil der Ibadah sein, wenn eine Sache auch noch erfüllt ist. Und zwar das zweite Kriterium.
Bismillah.
Was denkst du, welches Kriterium könnte das sein?
Aus den allen möglichen Kriterien, denke ich, ist die wichtigste Sache die Absicht dahinter. Also welche Absicht man dahinter fasst.
Ja.
Weil theoretisch oder auch praktisch, sämtliche Handlungen, die wir begehen, das sind ja erstmal nur Praktiken, die wir ausüben. Also selbst das Gebet ist ja auch eigentlich eine Kombination von unterschiedlichen Bewegungen. Mhm. Aber erst die Absicht und das, was du rezitierst, passt das zu einem islamischen Gebet oder zum Gebet als Muslim.
Mhm.
Und das bezieht sich dann auch sämtliche andere Themen. Also auch wenn du schläfst mit der Absicht, dass du wieder fitter bist und dass du dich auch ausruhst und auch und mit der richtigen Absicht einfach schlafen gehst, ist das ja auch eine Art der Ibadah. Und ich fand es auch spannend, das mit dem Handlungsmaßstab, weil sprachlich Ibadah, das dazu sagte, oder die Definition eines großartigen Gelehrten, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen nicht falsch ausspreche, und zwar er sagte Al-Isfahani Rahimahullah, dass Ibadah bedeutet, dass du eine niedrigere Position hast als dein Gegenüber oder als jemand anders und du die Absicht hast, sein Wohlgefallen zu erlangen. Also, dass du dann deine Handlungen, die du dann begehst, immer begehst, damit du das Wohlgefallen des anderen erlangst und du bist in der absolut niedrigsten Position.
Mhm.
Und das ist ja auch am Ende das mit dem Maßstab. Also du weißt, du kennst deine Position als ein Diener und du bist ein Herr.
Mhm.
Und du hast dementsprechend auch Allah subhanahu wa ta'ala.
Mhm.
Und sämtliche deiner Handlungen orientieren sich auch nur an den Rechtssprüchen, an den Konzeptionen des Islams.
Ja.
Und das ist dann theoretisch erstmal Ibadah.
Definitiv. Also das Interessante, also die Herausforderung, dieses Kriterium zu erfüllen, ist ja, also es ist tatsächlich eine Herausforderung, es ist auch nicht einfach, ne? Weil der Mensch kann ja unzählige Absichten mit den Taten verfolgen. Allein das Gebet zu verrichten, reicht nicht aus, damit es Ibadah ist.
Ja.
Weil ich kann ja auch beten, damit ich sozusagen andere Menschen beeindrucke. Ja? Ich kann ja auch predigen, damit die Leute sagen, Mashallah, er redet voll gut. Ja? Ich könnte auch etwas schreiben für den Islam, damit sie sagen, er kann Mashallah sehr gut schreiben. Ja? Oder ich könnte auch Geld ausgeben, damit sie sagen, er ist spendabel. Und deshalb die Absicht ist ja unter anderem so wichtig auch, weil sie auch dann ausschlaggebend dafür ist, ob deine Tat wirklich als Ibadah gezählt wird oder nicht. Weil wenn ich arbeiten gehe, ja, mit der Absicht, dass ich viel Geld habe, damit die Leute sagen, er ist voll reich und er fährt ein heftiges Auto, dann ist das keine Ibadah. Wenn ich aber arbeiten gehe, damit ich die Nafaka, also den Unterhalt meiner Familie regeln kann. Damit ich nicht bedürftig bin gegenüber anderen Menschen. Und ich halte mich an den Handlungsmaßstab, dass ich halal arbeiten gehe. Mit der Absicht eben, meine Verpflichtung, die Allah mir gegeben hat, auch nachzukommen, dann werde ich für diesen Morgen, den ich, wo ich aufwache und eigentlich gar keine Lust auf die Arbeit habe und trotzdem zur Arbeit gehe, auch belohnt. Ja. Und selbst wenn ich mir dann ein schönes Auto kaufe, okay, und ich mir schöne Klamotten kaufe, mit der Absicht, dass sozusagen, weil es halal ist, ein schönes Auto zu kaufen, ja. Ja. Und weil der Prophet sagt, Allah ist schön und liebt die Schönheit und ich kleide mich schön für diese Absicht, mit dieser Absicht, dann werde ich auch dafür belohnt.
Ja, das Ding ist ja, dass man nach einiger Zeit so Gewohnheiten entwickelt. Hm. Also vielleicht ganz zu Beginn, so wenn du den Islam neu praktizierst, achtest du noch mehr, also noch bewusster darauf, dass du vielleicht statt einer verbotenen Sache die erlaubte Sache kaufst. Mhm. Und mit der Zeit wird das ja zu einer Gewohnheit, dass du lieber Döner isst, was das Fleischanteil zu was richtig geschlachtet worden ist, oder dass du statt was dass du lieber Wasser trinkst statt andere verbotene Getränke. Also irgendwann wird das jetzt Absicht, aber wenn man sich jetzt wieder bewusst wird, du wirst eigentlich dafür belohnt, dass du, weil du trinkst ja nicht einfach so nur Wasser oder du isst ja nicht einfach so eine bestimmte Fleischart, sondern du hast ja dahinter immer eine gewisse Absicht, genau, die du schon damals gefasst hast, die du dann immer wieder anwendest. Und dadurch, dass du immer wieder diese Handlungen setzt mit der Absicht und dadurch, dass diese Handlungen sich immer in dem gleichen Rahmen aufhalten, nämlich im Bereich des Erlaubens, ist es sozusagen, und das, was ich auch im Intro angesprochen habe, der sogenannte Islamic Way of Life. Also du lebst dadurch auch islamisch, weil du dich ständig an den erlaubten Handlungen hältst. Und erlaubte Handlungen ziehen auch wieder andere erlaubte Handlungen an. Also du bewegst dich so sozusagen in dem ständigen Radius oder Kreis. Aber diese Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, oder diese Ibadah, bezieht sich ja nicht nur auf Konsum, sondern zum Beispiel auch, dass sich treffen mit anderen Brüdern oder dass man sich um die Angelegenheiten der anderen Brüdern kümmert oder dass man gemeinsam netzwerkt.
Definitiv.
Mit der richtigen Absicht.
Diesen Aspekt würde ich vielleicht auf den letzten Punkt nochmal
hinausschieben,
weil es gibt einen Gelehrten, ich habe leider den Namen jetzt vergessen, aber er sagt, Ibadah ist auch ein Ziel. Ja, das heißt, dieses Islamic Way of Life ist ja, wie soll ich sagen, es ist eigentlich ein Ziel von uns. Ja, das heißt, wir sollten uns Mühe geben, damit wir stets in all den Taten, die wir vollziehen, Allah subhanahu wa ta'ala berücksichtigen. Und versuchen, und Ibn Qayyim sagt auch, dass man den Taten, die man vollzieht, auch eine Liebe zu Allah verspürt. Hm. Das heißt, das, was ich mache, soll ich auch gerne tun. Es soll jetzt nicht so sein, dass ich habe richtig so eine Abneigung, darauf, wie soll ich sagen, ein islamisches Buch zu lesen. Ich zwinge mich, aber ich habe gar keine Lust darauf, dass ich habe so eine Abneigung dazu entwickelt. Oder zu vielen anderen Taten, die eigentlich nobel sind, die muss ich auch versuchen, mit Emotionen zu vollziehen, womit Allah so zufrieden ist. Weil das dann auch am Ende diese treibende Kraft, weil das ist dein Motiv. Und du musst ja musst auch positive Emotionen diesbezüglich entwickeln.
Es geht ja darum, auch um eine gewisse Haltung, die du hast, ne? Mhm. Also, dass du sozusagen eine Lebenseinstellung hast, die sich darauf bezieht. Also sprich, dass das am Ende zu einer Gewohnheit wird, die du auch gerne machst. Also du, dass du vielleicht nach dem 20. Mal, bei dem du dich bei einer Sache entschieden hast, die dann im erlaubten Rahmen ist, dass du dann auch diese gewisse Süße schmeckst. Hm. Und dass du dann sagst, ey, klar mache ich das gerne.
Stimmt.
Und hinten ist irgendwas umgekippt.
Unser On-Air.
On-Air. Es hat die vom
Hocker gehauen.
Alles geht dem Waffen.
Und ich würde aber, also es gibt sehr schöne Überlieferungen, um aufzuzeigen, wie die Ashab, wie die Gefährten des Propheten zusammen das Konzept von Ibadah begriffen haben und auch verinnerlicht haben. Hm. Und wie der Prophet zusammen damit umgegangen ist.
Bismillah.
Es wird zum Beispiel überliefert, dass der Prophet sagte, die gerechten Händler sind mit den Propheten im Paradies. Hm. Das heißt, und es gibt einen anderen Hadith, wo der Prophet dazu motiviert, Tijara, also sozusagen, wie soll ich sagen, Wirtschaft zu betreiben, eigenständig zu werden, zum Beispiel Handel zu betreiben,
selbstständig,
genau,
irgendwann aufzumachen.
Genau, also diese Sachen sind auch Sunnah, Und so eine riesen Belohnung erwartet sie auch dann. Also wenn man dann diesen Hadith nimmt und unser ursprüngliches Verständnis von Ibadah, was lediglich auf Gebet reduziert war, dazwischen sind einfach Welten. Oder dass Muhammad die Hand von einem seiner Gefährten genommen hat und meinte, Allah liebt diese Hand. Ja. Warum? Weil sie rau wurde, weil sozusagen er hat sozusagen harte Arbeit geleistet, um Geld zu verdienen auf einer halale Ebene. Und der Prophet hat das sozusagen, er hat das
gelobt,
ja. Und das zeigt ja auch, dass die Sahabe damit ganz anders umgegangen sind und der Prophet ja auch. Und jetzt versteht man den Hadith besser, dass er sagte, wir machen 24 Stunden lang Ibadah. Ja, weil wir müssen ja auch verstehen, dass das gesamte Leben hat ja ein Ziel, und zwar Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie schaffe ich, all die Ressourcen, die mir Allah gegeben hat und die Umstände, so zu kanalisieren, dass ich am Ende sein Wohlgefallen damit erreichen kann. Ja, und so sagt ja Muhammad, hier will ich auf den Punkt eingehen, den du auch erwähnt hattest. Ne? Er sagt in einem längeren Hadith, und dann der letzte Abschnitt ist, er sagt, die beste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der gute Rat, ist al-Nasiha. Ja. Und in einem anderen Hadith heißt es, der Din, al-Din und Nasihat. Und der Din, also der Islam, ist Nasiha, der gute Rat. Und hier sollen wir dann auch verstehen, dass wir, also mit allem, was wir haben, können wir Ibadah vollziehen. Das heißt, wenn ich als Muslim eine wirtschaftliche Kraft habe, die ich den Muslimen zur Verfügung stellen kann, der muslimischen Community, wenn ich Know-how habe in irgendeiner Sache, wenn ich Qualifikation habe in irgendeiner Sache, die ich einbringen kann, damit ich das islamische Leben erleichtere, so stellt das auch Ibadah dar. Ja, heute wird das übersetzt als ehrenamtliche Tätigkeit.
In der Moschee zum Beispiel.
Ja, aber es hat nichts mit ehrenamtlicher Tätigkeit zu tun. Das ist Ibadah. Das ist komplette Ibadah. Das heißt, die beste Ibadah ist ja, sich um die Angelegenheiten der Muslime zu kümmern. Woher kennen wir das? Unter anderem aus diesem Hadith, ja, dass man ja interaktiv ist mit dem Muslim, dass man ihm einen guten Rat, damit er den richtigen Weg findet oder ihm daran zu erinnern, dass er sich einbringen kann. Ja, und die besten Sahaba, die besten Gefährten des Propheten waren ja diejenigen, die sich um die Belange der Muslime gekümmert haben. Ja, das heißt, die waren nicht unbedingt die Besten beim Auswendiglernen, ein Umar radiallahu an oder ein Abu Bakr, ja, oder die Besten, die beim Spenden waren. Sie haben auch nicht, also ein Umar hat jetzt nicht unbedingt so viel Geld gehabt. Es gab andere Gefährten, die hatten mehr Geld gehabt, die gespendet haben. Was auch Ibadah ist. Aber was Umar ausgezeichnet hat, ist, dass er seine Qualität genutzt hat, um das Islam und die Muslime ja in ihren Angelegenheiten zu unterstützen, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Das heißt, wir können als Muslime, wenn wir uns um die Probleme der Muslime kümmern, zum Beispiel um unsere Geschwister, wenn sie irgendwelche Probleme in der Schule haben, wegen was auch immer, ja? Wenn ich mich darum kümmere, um unsere Geschwister, die keine Arbeit finden können, um unsere Schwestern, die keine Arbeit finden können, oder um zum Beispiel, dass wir uns dafür einsetzen, dass ein Schwimmbad ja gebaut wird, was zum Beispiel eine Trennung zwischen Mann und Frau existiert. Ich meine, es gibt ja auch Frauenschwimmbäder. Warum investieren wir dann nicht als Community in etwas, um diese Alternative zu schaffen? Das wäre zum Beispiel auch eine noble Tat, was eines der wichtigsten Taten der Ibadah zum Beispiel sein könnte, weil man dann dadurch die Jugend davor schützt, Haram zu begehen, ja, ihre Schamhaftigkeit zu verlieren. Also du schützt einfach die Identität der Muslime dadurch. Und du kannst dadurch auch wirtschaften, du kannst auch Geld verdienen. Es wäre halal für dich und es wäre auch Ibadah für dich.
Und du wirst einfach belohnt.
Ja.
Also das ist ja auch immer mehr
der Punkt. Eine Win-Win-Situation für alle.
Ja, also das ist auch immer der Punkt, den man, glaube ich, irgendwo auch wieder vergisst, dass du einfach dafür belohnt wirst. Also es ist eine Handlung, du wirst dafür wirklich belohnt. Also es ist eine gute Handlung, du wirst dafür belohnt. Und du machst diese Handlung, du wirst dafür belohnt. Also das sind ja am Ende eigentlich nur Handlungen, die wir begehen, um irgendwann auch ins Paradies eintreten zu dürfen. Und dieser Aspekt ist glaube ich, manchmal wird dem einfach zu wenig Beachtung geschenkt. Weil auch, wenn du deine Zeit aufopferst, um dich mit einem Bruder zu treffen, der vielleicht gerade Probleme hat oder der sich einfach so mal treffen möchte und über den Islam reden möchte oder auch über andere Themen, du hast dafür belohnt, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Also das ist dann wieder auf die Eier bezogen, dass unser Sinn der Existenz ist ja Ibadah. Mhm. Und mit diesen Handlungen gehst du wieder deinem Sinn nach. Also das ist ja dein Sinn des Lebens, dass du genau diese Handlungen begehst. Mit der richtigen Absicht natürlich.
Ja.
Und noch mal lauten Namen.
Genau.
Also praktisch.
Also praktisch sehen wir eigentlich, dass der Islam komplett auf die Natur des Menschen, mit der Natur des Menschen übereinstimmt. Weil er regelt alle Bereiche und alle sozusagen potenziellen Bereiche des menschlichen Lebens, kanalisiert sie in eine bestimmte Richtung und geht auch auf die Bedürfnisse ein und zeigt uns durch ein Konzept, mit welcher philosophischen Haltung wir jetzt und mit welchem Ziel, mit welchem Ideal wir wirklich diese Taten auszuüben haben, damit wir Allahs Rückmann erreichen, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen, damit er ihm dient. Ja, und der Ibadah macht, also damit er einen Lifestyle führt, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen Lifestyle zu führen, unterschiedliche Handlungsmaßstäbe. Und wenn wir diesen Handlungsmaßstab des Islam aufnehmen, so müssen wir nicht von bestimmten Sachen ablassen, die wir eigentlich gerne machen. Zum Beispiel Sport, zum Beispiel irgendwelche Sachen, die uns gefallen, ja. Studieren, ja, oder Hobbys, egal was. Du kannst diese Sachen machen. Solange du diesen einen Rahmen des Islam, den beimisst, ja, und solange du das die richtige Absicht entwickelst, kannst du dich sogar darin selbstverwirklichen und sogar Belohnung bekommen und du bist in einem Zustand der Ibadah. Natürlich mit dem Ziel, immer Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Weil das gesamte Leben endet irgendwann. Am Ende kommt Yawm al-Qiyamah, am Ende werden wir zur Rechenschaft gezogen. Also es geht auch nicht darum zu sagen, chill dein Leben, ne? Mach alles, was dir Spaß macht, vergiss den Islam, sondern mach das, was dir Spaß macht, Hauptsache es ist halal, darum geht es ja auch nicht. Sondern es muss halal sein, ja, und du sollst auch ein gewisses nobles Ziel dahinter haben. Und zwar das alles zu nutzen, um ein höheres Ziel nachzukommen, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen zu erreichen.
Das waren doch schöne Schlusssätze nochmal, die nochmal das Thema, glaube ich, gut zusammengefasst haben.
Inshallah.
Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr noch Gedankengänge zum Thema Ibadah habt und auch Tipps und Ratschläge, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Vergisst nicht, den berühmten Daumen nach oben anzuklicken und bleibt auf dem Laufenden.
Bis dahin. Vergisst auch nicht, die Inhalte zu teilen.
Das ist noch wichtiger, die Inhalte zu teilen, sie zu besprechen.
Und vergiss nicht, Dua zu machen.
Bis dahin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Wa barakatuhu.